Es ist Freitag, der 11. Mai 2012, ihr WIP-Vormittag im Programm, heute mit einer Sondersendung aus dem Café B in der Johannesstraße. Und ihr seid herzlich dazu eingeladen, hier auch vorbeizukommen. Es gibt lecker Kaffee, es gibt Kuchen, es gibt Getränke, Saft und Wasser. Und wir werden uns im Rahmen der Aktionswoche mit Inklusion beschäftigen, Nadine.
Ja, die Erfurter Inklusionstage finden heute ihr Abschluss. Und wir wollen uns heute nochmal ganz speziell damit beschäftigen, wie weit ist es im Barrierefreiheit, im Bauen, im öffentlichen Raum bestellt und wie geht es auch im Sport? Funktioniert da Inklusion oder gibt es da andere Modelle? Und wir wollen auf eine ganz spezielle kulturelle Veranstaltung hinweisen.
Wir haben in den nächsten 2 Stunden viele Gäste hier, mit denen könntet ihr auch noch ins Gespräch kommen, wenn wir sie entlassen. Denn ihr müsst einfach nur hier vorbeikommen, es ist direkt am Johannisturm, das Café B. Es ist barrierefrei hier, man kann hier auf jeden Fall, egal wie, hineinkommen, man kann sich hierher setzen, man kann mitdiskutieren, man kann Fragen stellen, man kann sich mit unseren Gästen mit unterhalten. Das alles in den nächsten 2 Stunden hier von unserer Sondersendung, WIP-Vormittag im Programm, und wir wünschen euch viel Spaß und wünschen euch einen guten Morgen.
Guten Morgen, und es moderieren der Roman und die Nadine. Ihr hört WIP vormittags im Programm, heute live aus dem Café B. Unsere ersten Gäste sind Andrea Herford und Markus Rebstock von der Fachhochschule hier in Erfurt, und sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit dem barrierefreien Bauen. Nun gab es am vergangenen Freitag eine Fotoexkursion hier vom Café B aus in die Innenstadt. Die Fotos liegen aus. Es wurden sehr viele Barrieren fotografiert, und Roman hatte mich im Vorfeld auch gefragt, ob das so ein bisschen eine Negativausstellung sein wird. Wie ist es denn in Erfurt bestellt mit dem barrierefreien Bauen im öffentlichen Raum?
Ja, guten Morgen erstmal. Grundsätzlich denke ich, dass Erfurt auf einem guten Weg ist. Natürlich gibt es hier im Altstadtbereich auch Barrieren, die historisch bedingt sind. Aufgrund der schmalen Straßenquerschnitte lässt sich das zum Teil nicht verhindern. Zum Teil muss es natürlich auch angepasst werden. Dann haben wir ja ganz viele Bilder, wo Gebäudeeingänge mit Stufen davor sind. Auch da ist viel historisch bedingt, und dadurch ist es natürlich teilweise schwierig, dort zu handeln. Aber wir sind grundsätzlich, haben wir auch gute Beispiele. Denken wir an die gut berollbaren Beläge, die wir zum Beispiel in Richtung Bahnhofstraße aufgebracht haben, auch mit einem taktilen Streifen, also einem kleinen Pflasterstreifen, der gut ertastbar ist für blinde Menschen, damit eben eine Trennung zwischen dem Gleisbett, was natürlich eine Gefahr für blinde Menschen darstellt, und dem sicheren Gehbereich da ist. Also wir haben auch gute Beispiele in Erfurt, aber natürlich, für mich ist Barrierefreiheit ein Prozess, der nach und nach umgesetzt wird. Barrierefreiheit können wir niemals von heute auf morgen in der Stadt erreichen.
Frau Herford, Sie haben Ihre Diplomarbeit zum Thema Barrierefreiheit in öffentlichen Parkanlagen in Erfurt geschrieben. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen?
Ja, guten Morgen auch erstmal von mir. Ich bin eigentlich durch ein studentisches Projekt an der Fachhochschule auf die Thematik aufmerksam geworden und habe dann halt während des Studiums beschlossen, mich mit dem Thema weiter zu beschäftigen, weil ich es einfach wichtig finde, für die ganze Gesellschaft, dass sich jeder bewegen kann, wie er möchte. Und ja, diese Arbeit war halt auch in einem Projekt angegliedert, oder ein Projekt eingegliedert, was wir hatten. Und die öffentliche Räume oder öffentliche Parkanlage sollen ja jedem Menschen zur Erholung dienen, sollen ja jedem zugänglich sein, und jeder soll sich darin aufhalten können. Und ja, deswegen bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen und habe mir gedacht, wir müssten eigentlich mal untersuchen, wie denn so die Parkanlagen in Erfurt beschaffen sind, ob die wirklich für jedermann zugänglich und nutzbar sind.
Frau Herford, als ich das gelesen habe, dass Sie sich mit Parkanlagen beschäftigt haben, habe ich versucht, mir mal die Parkanlagen in Erfurt vorzustellen, und bin ich wirklich drauf gekommen, was es dort für Barrieren geben könnte. Was gibt es denn für Barrieren in Parks?
Ja, wenn Sie sich zum Beispiel den Stadtpark anschauen, jetzt vom Bahnhofstunnel kommen, dann ist erstmal die große Treppenanlage, wo zum Beispiel ein Rollstuhlfahrer halt gar nicht in den Park kommt, dann auch teilweise fehlende Treppen im Geländer oder auch Stufenmarkierungen gerade für die sehbehinderten Menschen, die halt auch nicht vorhanden sind. oder auch Wege, die zum Beispiel ausgewaschen sind durch die Witterung, dass die dann ziemlich uneben sind und gerade für Rollstuhlfahrer und auch Menschen mit Gehbehinderung schwer zu benutzen sind.
Herr Rebstock, gibt es denn in Deutschland ein Beispiel für eine barrierefreie Stadt?
Das ist eine schöne Frage insofern, weil da Erfurt sich nicht zu verstecken braucht. Also da bin ich in meiner Erfahrung, ich komme Deutschland und auch europaweit rum, fest davon überzeugt, zum Beispiel im ÖPNV, also im öffentlichen Personennahverkehr, sprich Straßenbahnen und Bussen, sind wir sehr gut. Wir sind natürlich immer noch verbesserungswürdig, keine Frage, aber wenn ich es vergleiche mit anderen Städten, spielt Erfurt da durchaus in der ersten Liga mit. Aber die barrierefreie Stadt, viele bemühen sich drum, denken wir an Barcelona mit der Erklärung von Barcelona 1995 und viele Städte ja sich dort beteiligt haben, auch Erfurt ist dieser Erklärung beigetreten, aber ich sagte ja, barrierefrei diesen Prozess und diesen Prozess zu Ende gebracht hat, in dem Sinne, dass barrierefreie Mobilitätsketten für jeden, für jede Behinderungsart bereits gegeben sind, irgendeiner Stadt, das gibt es nicht.
Nun braucht ja jede Stadt Geld und eine Geldquelle ist natürlich der Tourismus. Wie attraktiv kann denn eine mittelalterliche Stadt wie Erfurt noch sein, wenn sie denn vollständig barrierefrei wäre?
Das ist sehr gut, die Frage, weil es genau darum zum Teil auch gar nicht geht. Wenn wir an Tourismus denken, wenn wir an Denkmalschutz denken, städtebauliche, sensible Räume, denken wir an die Waagegasse in Erfurt. Die Waagegasse in Erfurt lebt von ihrem Bodenbelag und der ist nun mal ganz, ganz schlecht berollbar. Das ist ein alter Pflasterbelag, sehr, sehr ausgefahren. Das ist aber genau das, was die Straße mittelalterlich wirken lässt. Und wir haben damals ein Projekt gemacht, auch mit Studenten, wo wir einen touristischen Weg durch die Stadt aus Sicht der Barrierefreiheit entwickelt haben. Und wir waren uns alle einig, gemeinsam mit den Betroffenen auch, die wir beteiligt haben, dass es zum Teil darum geht, ein Erlebnis zu schaffen für alle. Sprich, wir haben uns dann so verabredet, dass wir gesagt haben, okay, es müssen Maßnahmen geben, die einen Blick in die Waagegasse ermöglichen für alle, also auch für Rollstuhlfahrer, einen bequemen Blick, ein Erlebnis in die Waagegasse zu blicken ermöglicht. Aber wir waren uns einig, wenn wir die Waagegasse jetzt teeren würden oder wirklich die Oberfläche verändern würden, würde der Charakter verändert und keinem wäre geholfen. Und das ist genau die Frage, glaube ich, die Sie gestellt haben. Also zum Teil dort in Kompromisse gehen und Abwägungsprozesse machen. Für mich ist immer entscheidend, dass alle das Erlebnis im Tourismus auch haben können, ohne dass jeder letzte Winkel für alle immer zugänglich sein muss, weil das werden wir nicht schaffen, ohne dann die Stadt, wie Sie gesagt haben, in dem Sinne dann auch zu zerstören aus touristischer Sicht.
Ist nicht so eine Entscheidungsfreiheit, wie baue ich eine behindertengerechte Toilette, für welche Ampelanlage entscheide ich mich, ist das nicht im Grunde ein Hemmnis für Barrierefreiheit, wenn man bedenkt, dass jede behindertengerechte Toilette anders aufgebaut ist, dass in Städten unterschiedlich konzipierte, konstruierte Ampelanlagen für Fußgänger vorhanden sind, sollte man da nicht auch eine einheitliche Norm einführen?
Also in jedem Fall sollten wir in eine Einheitlichkeit kommen. Zum Teil gibt es die Norm. Die Norm gibt es ja. 18041 heißt die, barrierefreies Bauen für öffentliche Gebäude. Und dort ist die Toilette eigentlich geregelt. Die Verwunderlichkeit ist ja, dass es in der Umsetzung sehr oft von dieser Norm auch abgewichen wird, beziehungsweise auch von der Vorgängernorm. Und dadurch natürlich diese Unterschiede auch entstehen. Aber wie ich schon gesagt, es gibt natürlich auch Bereiche, Altstadtbereiche zum Beispiel, was wir gerade diskutiert haben, dort kommt die Norm auch an ihre Grenzen. Da können wir nicht alles mit einer Norm lösen.
Stichwort Barrierefreiheit und Denkmalschutz. Frau Herford, auch dazu haben Sie eine Arbeit abgegeben. Sie haben da auch Städte miteinander verglichen. Wie kommt da Erfurt dabei rüber?
Ja, ich habe dazu meine Masterarbeit angefertigt und war halt in Erfurt, Dresden und Leipzig unterwegs und habe mir dort Umsetzungsbeispiele angeschaut. Ja, und es gibt in Erfurt gute Beispiele für die Umsetzung, halt aber auch nicht so gut. Also man muss immer bei dieser Thematik einen Kompromiss finden, also man wird da nie alles hundertprozentig barrierefrei gestalten können, sondern muss das immer abwägen zum Denkmalschutz, halt wie bedeutsam oder wie wichtig ist denn jetzt diese Stätte für die Stadt selber, für die Leute und ja, wie kann ich das so weit wie möglich für alle zugänglich machen, dass es auch noch erlebbar ist. Also es soll ja nicht komplett umgestaltet werden, dass es der historische Wert gar nicht mehr gegeben ist. Der muss schon erhalten bleiben und da muss man immer Kompromisse finden. Aber Erfurt hat da, denke ich mal, ja eigentlich gute Beispiele, zum Beispiel die alte Synagoge, was eigentlich ganz gut gelungen ist.
Wird nicht oft auch zugunsten eines Designer-Architekten entschieden und zu Ungunsten dann der Barrierefreiheit?
Ja, das ist in der Tat ein Problem. Es ist auch ein Problem, dass es nicht immer, es wird oft auch auf den Denkmalschutz geschoben. Aber wir haben natürlich auch einen Architekturtrend seit Jahren in Deutschland, der einen Ton-in-Ton-Gestaltung auf Plätzen, zum Beispiel auf städtischen Plätzen hat. Denken wir an den Anger. Denken wir an den Theaterplatz, wo also sämtliche Einbauten, sprich zum Beispiel Sitzbänke oder auch die Masten für Beleuchtungen und Ähnliches, in Grau gehalten sind und der Hintergrund, der Bodenbelag auch in Grau und dadurch natürlich für sehbehinderte Menschen enorme Sicht, also Probleme dieser Hindernisse entstehen. Und das kommt eindeutig aus dem Architekturtrend, der deutschlandweit zu beobachten ist und das ist natürlich bedauerlich.
Aber wie kann ich mir jetzt eine barrierefreie Stadt vorstellen? Also krachbunt, Riesenampeln, jedes Gebäude, jede Straße spricht mit mir. Das wäre ja vom Prinzip her das ganz normal, aber für mich wäre das jetzt wie ein Leben auf LSD.
Ja, aber das ist durchaus eine innovative Frage, weil genau das, ich sagte, die barrierefreie Stadt existiert ja eigentlich nicht. Das ist ja ein hehres Ziel, das wir anstreben. Aber wir wollen ja auch die Leute nicht bevormunden. Also sprich, eine gewisse eigene Fähigkeit zur Fortbewegung im öffentlichen Raum muss jede Person auch mitbringen. Also wir werden nie alles für jeden barrierefrei machen. Wir hatten mal Beispiel, zum Beispiel in meiner Kindheit, mein Nachbar, der Junge war sein Leben lang bettlägerig, auch als Erwachsener, der konnte also nie aufstehen, wurde immer in einem Spezialbett auch dann jeden Tag geschoben, damit er mal nach rauskommt. Und da haben wir auch gesagt, also wir werden nie den öffentlichen Raum in Abmaßen eines Spezialbettes bauen können, dass dieser Mensch überall hinkommt. Das ist nicht möglich. Also wir haben auch natürlich durch die Norm uns durch gewisse Vorgaben, zum Beispiel die Rollstuhlmaße, natürlich beschränkt. Ja? Und genauso muss man sehen, also wir können nicht so bevormundend sein, quasi eine akustische Führung jetzt für blinde Menschen durch die gesamte Stadt zu bieten. Das wird aber eher mit mobilen Endgeräten immer mehr kommen. Also da sind ja Entwicklungen da, die neue Technik, GPS, RFID-Chips, Ähnliches nutzen, um dort Hilfestellung quasi im akustischen Bereich zu geben, ohne die Gesamtbevölkerung in Anführungsstrichen damit zu belästigen.
Nun haben Sie beide, Frau Herfert und Herr Rebstock, für mich zumindest keine sichtliche Behinderung. Sie beschäftigen sich auch mit der Sache und das finde ich auch ganz gut, dass Hochschulen und Universitäten das tun. Sie haben sich aber sicherlich auch mit Menschen mit Behinderungen beschäftigen müssen in Ihrer Arbeit. Wir haben letzten Samstag eine Podiumsdiskussion gehabt und da ging es darum, dass die Inklusion auch in den Köpfen der Menschen stattfinden muss. Inwiefern findet denn das auch in den Köpfen der Menschen mit Behinderung statt? Gibt es da auch eine Toleranz gegenüber, eben wie ich gesagt hatte, es kann nicht alles sprechen und anzeigen, gibt es da auch eine Toleranz?
Ja, selbstverständlich, aber das ist natürlich wie immer bei Individuen von Person zu Person unterschiedlich. Also ich habe tagtäglich mit Menschen mit Behinderung zu tun, das ist ja ein ganz zentraler Ansatz vom Institut Verkehr und Raum, dass wir also grundsätzlich unsere Projekte gemeinsam machen mit Menschen mit Behinderung, die immer mit einbeziehen, wenn es um Lösungsfindung geht, wenn es um Lösungssuche geht. Aber natürlich, ich sage mal, gibt es auch bei Menschen mit Behinderung Fundamentalisten, die beratungsresistent sind. Also so oder so, wie überall in der Bevölkerung, ich sage auch, Inklusion heißt ja auch, die Menschen nicht mehr zu bevormunden, ja? Also ernst zu nehmen als Person. Und dann kann ich eine Person auch unsympathisch finden oder sympathisch, egal ob sie behindert ist oder nicht, das ist völlig egal. Und genauso erlebe ich es eigentlich, völlig offene, völlig kompromissbereit, lösungsorientierte Menschen, als auch völlig in sich zurückgezogene, aus ihrer Sicht nur argumentierende Menschen. Also das ist die gesamte Bandbreite.
Die Studenten, die Erstsemester, die dann zu Ihnen kommen und zum ersten Mal auch mit diesem Thema konfrontiert werden, wie sind da so die Reaktionen?
Also das ist immer ganz spannend. Ich merke immer eine gewisse Grundinteresse, weil sonst würden sie nicht in mein Seminar kommen. Entscheidend ist für mich aber jedes Mal das Erlebnis. Wir haben also immer eine Selbsterfahrungspart mit uns mit in unseren Seminaren drin, wo also wir einen Tag uns Rollstühle ausleihen und durch die Stadt fahren. Und es ist eigentlich genau immer zu merken, dass ab diesem Zeitpunkt ein Aha-Effekt eintritt und plötzlich ganz anders über Barrieren geredet wird, über Barrierefreiheit, während vorher noch ein gewisses, nicht Desinteresse, aber die Motivation noch vielleicht noch nicht so ganz so hoch ist, erst mehr in der Theorie man sich bewegt, dann plötzlich wirklich die Barrierefreiheit in den Köpfen entsteht, wenn man selbst mal eine Querneigung zum Beispiel von 6% auf dem Gehweg gefahren hat mit dem Rollstuhl und merkt, wie anstrengend es ist, über eine Bordsteinkante zu kommen, die zu hoch ist und Ähnliches. Und dann plötzlich wirklich ein Aha-Effekt eintritt und das eigentlich jedes Mal mit einer der Erfolgsfaktoren ist, dass die Studenten auch dann meistens auch nicht mehr vergessen, was heißt Barrierefreiheit durch dieses eigene Erlebnis.
Wäre das nicht auch eine Maßnahme für Architekten zum Beispiel?
Unbedingt. Also das ist wirklich zu empfehlen, dass jeder mal selbst sich auch mal vielleicht, natürlich nicht alleine, eine Augenbinde umlegt, mal einen Blindenlangstock in die Hand nimmt und mal geführt mal durch die Stadt geht. In Seminaren bieten wir das ja durchaus an und es gibt ja Seminare, die sowas anbieten, auch so Selbsterfahrungsblöcke innerhalb von einer Fortbildungsveranstaltung. Und das ist wirklich sehr hilfreich, auch für den Architekten, dass er mal spürt, dass es doch nicht so einfach ist, wenn ein Sinn oder eine Fähigkeit vielleicht nicht so ausgeprägt ist bei den Menschen.
Nun sind solche Seminare ja Angebote, die von wenigen Menschen wahrgenommen werden, entweder weil sie es wollen, weil sie sich sowieso mit dem Thema beschäftigen oder weil sie eben Studenten sind und diese Seminare eh wahrnehmen müssen. Was glauben Sie denn, wie kann man diese Toleranz in die große Öffentlichkeit bringen?
Ja, also wir hatten im Landtag hier in Thüringen vor einem Jahr die erste Veranstaltung zur UN-Konvention für Menschen mit Behinderung. Und dort war eine Vertreterin vom Bundessozialministerium, die hat an der Konvention mitgeschrieben und die hat gemeint, also sie haben eine Generation gebraucht, diese Konvention zu schreiben und wir werden auch eine Generation brauchen, sie umzusetzen. Was ich damit sagen will, die Barrierefreiheit in den Köpfen, die muss gesellschaftlich verändert werden. Und wir haben angefangen eigentlich 1993 mit der Grundgesetzänderung, dass Menschen mit Behinderung nicht mehr diskriminiert werden dürfen. Und das hat sich weitergeführt über Behindertengleichstellungsgesetz, dann UN-Konvention und letztlich glaube ich dran, in dem Moment, wo wir den Inklusionsgedanken im Kindergarten verwirklichen, in der Schule verwirklichen, also es normal wird, dass wir gemeinsam mit Menschen mit Behinderung aufwachsen und nicht von vornherein getrennt werden, in dem Moment wird sich auch in der Gesellschaft was verändern. Aber ansonsten können wir nur Öffentlichkeitsarbeit machen, wie jetzt, sowas wie hier oder wie Tagungen, was ich ständig mache. Ich war am Montag in Duisburg, am Mittwoch in Cuxhaven auf solchen Veranstaltungen. Also das ist eigentlich das, was wir momentan tun können. Ansonsten ist es eine mittelfristige gesellschaftliche Änderung, die braucht Zeit, das denke ich auch.
Kann man da auch manchmal verzweifeln, wenn man sieht, dass dann Dinge, die man glaubt, eigentlich abgesprochen, beschlossen zu haben, plötzlich dann in der Umsetzung ganz anders sind oder dass dann wieder eine Diskussion aufkommt über 2 Zentimeter Kanten am Fischmarkt jetzt ganz aktuell und viele dann denken, Herrgott, was ist denn da los? Die streiten sich um 2 Zentimeter, dass das aber eine massive Barriere auch sein kann. Oder wenn eine Baufirma das falsche Pflaster bestellt und auch ohne darüber nachzudenken, es dann plötzlich auch verlegt ist, gerät man dann so ein bisschen an seine Grenzen?
Es kann sein, aber eigentlich bin ich dann noch recht entspannt, weil das ist Planung, Planung live, sage ich immer. Aber ein wichtiger Punkt dabei ist ja eben, dass dann die Bauabnahme funktioniert. Also wenn wir zumindest, also wenn Baufehler entstehen, da haben wir ja die Chance, die noch umzubauen. Bei solchen Sachen wie jetzt, dass wir also Sachen absprechen, dann werden sie nochmal geändert. Das ist ja ein bisschen frustrierend, aber letztlich müssen wir halt, so funktioniert Planung auch, da immer wieder nachbohren und darauf bestehen, dass die Lösungen entsprechend gebaut werden. Und zu den 2 Zentimetern, das ist ja das vielleicht Problem, ich weiß es nicht, von Barrierefreiheit. Barrierefreiheit entscheidet sich im Detail. Ja, und mancher Laie versteht dann nicht, warum wir uns über Zentimeter streiten. Aber man darf nie vergessen, die Barriere des einen, also die Barrierefreiheit des einen kann die Barriere des anderen sein. Und da müssen wir halt aufpassen, wenn wir irgendwas verändern, irgendwas barrierefrei für eine Gruppe machen, dass wir es eben nicht für eine andere Gruppe plötzlich zur Barriere machen. Und Beispiel sind eben Kanten, wo der Rollstuhlfahrer natürlich ein Interesse hat, keine Kanten zu haben, aber ein blinder Mensch diese Kanten dringend benötigt, um eben zu wissen, ob er auf der sicheren Gehwegseite oder auf der Fahrbahnseite ist. Das als ein Beispiel für diesen Interessenskonflikt.
Aber kann man gerade bei Baumaßnahmen wirklich entspannt sein? Barrierefreiheit kostet nun mal Geld, also gerade in einer alten Stadt wie in Erfurt. Und Umbauten oder wieder Rückbauten kosten ja auch noch mal Geld. Also das beste Beispiel ist, wir hatten am letzten Samstag Inklusion an Schulen als Thema. Das war das große Thema eigentlich bei allen. Und die Schulen wurden ja in den 90ern, gerade in Erfurt, alle saniert oder restauriert oder renoviert. Und da hätte man doch eigentlich auch gleich auf Barrierefreiheit Rücksicht nehmen können.
In jedem Fall, nur jetzt ist es natürlich Anfang der 90er noch gar nicht das Thema gewesen. Ich hatte ja gesagt, erst 1993 wurde es mit der Aufnahme im Grundgesetz so richtig, ging so richtig los. Vorher haben wir sowieso nur von behindertengerechten Bauten gesprochen. Da war das meistens Sonderlösungsbauten, sprich irgendwo die Rampe ans Gebäude geknallt, meistens als Hintereingang. Ja, das war also noch eine völlig andere Herangehensweise, noch aus dem Fürsorgegedanken heraus. Und so richtig die Änderung in Richtung Integration, und jetzt reden wir ja von Inklusion, hat sich wirklich erst nach 1993 so richtig ergeben. Und von daher ist es vielleicht begründbar, dass 1990 noch viele Fehler in dem Bereich entstanden sind. Ich gebe Ihnen aber recht, es ist natürlich frustrierend, wenn Neubauten dann wieder nicht barrierefrei sind. Aber wir dürfen uns auch letztlich davon nicht entmutigen lassen, sondern wir müssen dann insbesondere noch stärker kämpfen und noch mehr Lobbyarbeit machen und noch mehr Kontrolle. Und ich glaube, Kontrolle ist genau der springende Punkt, die findet da in der Regel nicht statt an der Bauabnahme. Und da müssen wir hin, dass wir wirklich auch viel mehr auf Barrierefreiheit pochen, auch in den Plänen. Und leider gibt es keine Kontrollinstanz, die das ernsthaft kontrolliert.
Wollte ich gerade sagen, es gibt ja dieses Institut, das sich diese DIN-Normen entwickelt und empfiehlt, aber das sind ja nur Empfehlungen meistens. Wäre es nicht einfach für eine Stadt zu sagen, der Stadtrat hat jetzt beschlossen, wir lassen nur noch Bauprojekte zu oder die kommen überhaupt in die engere Auswahl, wenn der Architekt, Bauträger sich auch nach diesen Normen richtet?
Grundsätzlich ja, aber zur Klarstellung, eine DIN-Norm stellt erstmal den Stand der Technik dar. Ja, ist dann in der Tat erstmal nicht rechtsverbindlich und eine Stadt kann sich natürlich selbst verpflichten. Die Stadt Erfurt hat sich ja bereits selbst verpflichtet über die Erklärung von Barcelona, die Stadt und die behinderten Menschen, der sie beigetreten ist und damit eigentlich erklärt hat, jawohl, wir wollen etwas tun in unserer Stadt, wir wollen unsere Stadt im Prinzip barrierefrei umgestalten. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich immer darüber reden, was heißt Barrierefreiheit. Und das sind die Normen wichtige Anhaltspunkte. Aber wir haben ja vorher schon diskutiert, auch die Norm stößt an ihre Grenzen, wenn es um öffentliche Gestaltung geht, um die Gestaltung öffentlicher Räume. Aber grundsätzlich, wir haben das ja auch schon diskutiert in Erfurt, gewisse Normen quasi mehr oder weniger verpflichtend zu machen. Und wir handeln ja zum Teil schon danach. Wie gesagt, Ausnahme ist meistens der zentrale Innenstadtbereich, wo wir dann doch eher individuelle Lösungen suchen auf Gestaltungsgründen.
Frau Herfert, Sie haben sich ja mit den Parks beschäftigt. Zum Nordpark gehört ja auch das Nordbad. Als Mitglied des Fördervereins würde mich mal interessieren, wie wurde denn dort umgesetzt, dass auch barrierefrei dort gebadet werden kann?
Als ich meine Arbeit geschrieben habe, war das Nordbad gerade noch im Bau. Das habe ich gar nicht mit untersucht. Ich weiß nur, das war auch durch hier die AG Barrierefreies Erfurt, die waren auch mit im Bad und haben geschaut, aber da kann ich gar nichts jetzt zu sagen, weil ich da nicht mit dabei war. Vielleicht Herr Rebstock.
Ja, ich war damals beteiligt, das ist es leider ein paar Jährchen her. Ich kann mich erinnern, es ging damals um Bodenindikatoren, also um taktil wahrnehmbare Bodenbeläge um das Schwimmbad rum, damit eben ein Blinder nicht unbemerkt plötzlich Richtung Wasserbecken kommt, ohne es also vorher eine Warnung zu bekommen. Dann die Stufenlosigkeit haben wir natürlich, Bienentoiletten, Ähnliches. An das kann ich mich erinnern, aber wie gesagt, ist schon ein paar Jährchen her und ich habe es leider auch bisher nicht geschafft, das fertige Objekt mir mal anzuschauen, aber sollte ich mal tun, in der Tat. Ich habe jetzt auch gehört, dass es wirklich ganz, ganz toll sein soll.
Nadine, warst du schon mal im Nordbad Baden?
Ja.
Und?
Ja, ne? Also, ja, das ist wieder so ein Kompromiss zwischen architektonischen Feinheiten und Barrierefreiheit. Also zum Beispiel diese Sonnenterrassen, die stellen für einen blinden Menschen zum Beispiel schon eine Gefahr dar. Auch die Treppen, die haben natürlich nicht auf beiden Seiten ein Geländer, also auch der gehbehinderte Mensch, der sich nur mit der linken Seite gut festhalten kann oder nur mit der rechten, der muss halt links runter und rechts wieder hoch, weil die Treppen nicht auf beiden Seiten ein Geländer haben. Und also man hätte schon noch einiges auch besser machen können. Ich will es jetzt nicht total schlecht reden, es ist wunderschön geworden, so wie es ist. Aber es gibt immer noch Dinge, wo man vielleicht auch gar nicht drüber nachdenkt.
Frau Herford und Herr Rebstock haben ja gesagt, Erfurt ist gar nicht so schlecht bestellt in Sachen Barrierefreiheit. Du bist ja mit in der Arbeitsgruppe Barrierefreies Erfurt. Gibt es da noch ganz viel zu schimpfen?
Ja. Wenn ich diese Fotoexkursion vom Freitag nehme, die ja im Grunde auch ein sehr deprimierendes Bild eigentlich noch mal geschaffen hat von dieser Stadt, wobei man sich wirklich auch dann überlegen muss, was schaffe ich mir wieder für Probleme, wenn an allen Häusern die Treppen abgeschafft werden? Oder wie kann man das überhaupt regeln? Oder warum sind mit bestimmten Kleinigkeiten nicht wirklich die Stufen markiert, obwohl es so einfach wäre? Also es muss nicht immer Unsummen von Geld kosten. Oder wenn man in Objekte geht, die diese Arbeitsgruppe auch während der Bauphase begleitet hat, zum Beispiel das Angermuseum ist ein wunderschönes Beispiel, da hängen jetzt die Öffnungszeiten, ich weiß gar nicht, wie die da angebracht wurden, aber die sind einfach nicht lesbar. Für niemanden. Nicht wirklich. Also die sind irgendwie auf diese Tür aufgebracht und das blendet, das ist da. Da verzweifelt man schon auch einige Mal. Also ich bin auch froh über viele Dinge, wo sich von Seiten der Stadt oder von unserem kommunalen Behindertenbeauftragten wirklich sehr, sehr viel Gedanken gemacht wird. Wie kann man gerade diese Gassen mit diesem extremen Pflaster, wie man es zum Beispiel auch in der Pilze hat, so gestalten, dass man mit dem Rollstuhl auch einigermaßen durchkommt. Da gibt es wohl jetzt so ein Material, was man da reinfüllen kann, das durch diese Kehrmaschinen auch nicht immer wieder rausgekehrt wird. Das sind alles so kleine Probleme, mit denen man dann wirklich erst mal als Mitglied in dieser Arbeitsgruppe auch konfrontiert wird.
Frau Herford, Herr Rebstock, völlig barrierefrei für jeden Menschen geht nicht. Das haben wir schon festgestellt. Ist es für Sie beide, ist es denn schon eigentlich so der erste Schritt oder der Weg, dass man sich wenigstens bemüht? Also wir sind jetzt hier im Café B, hier führen Stufen hoch, es gibt von hinten eine Rampe nach oben. Sind solche Bemühungen für Sie eigentlich so der Weg dazu zum Ziel?
Also ein Bestand in jedem Fall. Und das ist ja hier auch ein Bestandsgebäude, das eben historisch ohne Rampe gebaut wurde. Ja, und was will ich da machen? Ich glaube, hier haben wir 5, 6 Stufen vor der Tür. Da kann ich ja nur eine Rampenlösung versuchen. Und wenn ich die eben nicht an den Haupteingang bekomme, dann muss ich zum Hintereingang. Also ich denke, das sind in jedem Fall Wege. Da haben wir überhaupt keine Alternative. Sonst müssen wir ja das Haus abreißen und einen Neubau machen oder die gesamte Umgebung modellieren. Und das kriegt man hier ja in der Johannesstraße auch nicht hin. Also haben wir, finde ich, das sind schon die richtigen Wege. Aber ich hatte ja vorher gemeint, Barrierefreiheit ist ein Prozess. Und so sehe ich es eigentlich auch. Und da ist natürlich jeder Erfolg erstmal gut, aber jeder Rückschlag natürlich auch deprimierend, das ist völlig klar. Und da arbeiten wir ja auch als Arbeitsgruppe im Prinzip dran, dass die Fehler weniger werden und die Erfolge größer. Und da arbeiten wir momentan ja auch an gewissen Standardisierungen, also Standardlösungen für Überquerungsstellen zum Beispiel, damit wir nicht alles immer jedes Mal neu diskutieren müssen.
Barrierefreiheit ist ein großes Thema, bei uns die ganze Woche jetzt schon im Radio auch. Und Barrierefreiheit heißt ja nicht nur, dass es barrierefrei sein sollte für Menschen mit Behinderung. Es gibt ja auch Barrieren, weiß ich nicht, für junge Mütter mit einem Kinderwagen, für ältere Menschen. Gibt es Barrieren? Wird das auch mit thematisiert in diesem ganzen Thema?
Also wir als Institut Verkehr und Raum reden eigentlich sowieso meistens vom Design für alle. Weil wir der Überzeugung sind oder wir es auch in Projekten im Prinzip nachgewiesen haben, dass die Barrierefreiheit eben für 10% etwa der Bevölkerung absolut notwendig ist, und das sind die Menschen mit Behinderungen im engeren Sinne, aber sie ist eben für bis zu 40% der Bevölkerung notwendig, und das sind unter anderem die von Ihnen angesprochenen Kinderwagenschieber, die Eltern, aber sind auch die Kleinkinder selbst oder auch die älteren Menschen, ja, also die altersbedingt von ihrer Umwelt behindert werden, aber nicht unter den klassischen Behinderungsbegriff natürlich fallen. Es zählen aber auch temporäre Behinderungen dazu, wie ein Gipsbein zum Beispiel. Oder aber auch wenn ich einen Rollkoffer mit dem Rollkoffer unterwegs bin, habe ich quasi eine Reisebehinderung, wo mir der stufenlose Einstieg als Beispiel in eine Straßenbahn auch hilft. Ja, und was uns aber eben auch wichtig ist, ist, dass es für uns alle mehr Lebensqualität bedeutet und eine Erleichterung. Also Design für alle, also barrierefrei im Sinne des Design für alle, nutzt uns allen, bringt uns allen mehr Komfort.
Das finde ich ein sehr schönes abschließendes Statement. Und wir unterhalten uns jetzt noch bis 11 Uhr hier über Barrierefreiheit, über Inklusion. Ihr könnt gerne kommen ins Café B in der Johannesstraße, direkt am Johannisturm. Das Café hat sich schon gefüllt, also Tische sind schon besetzt. Es gibt Kuchen, Kaffee und Getränke. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau Herford und Herrn Rebstock von der FH Erfurt und machen weiter mit einer kleinen Musik.
Unsere nächsten Gäste sind aktiv im Sport. Ich begrüße Michael Helbing vom Reha-Sportzentrum in Elxleben.
Richtig, schönen guten Tag.
Und Korsan, der aktiver Sportler ist, gleich in zwei Disziplinen. Hallo.
Genau, hallo.
Guten Morgen.
Korsan, du spielst aktiv Basketball. Ja, stimmt das?
Genau, Basketball ist so meine Zweitsportart. Ich mache das nebenbei noch ein bisschen. Und hauptsächlich bin ich im Leichtathletik im Rennrollstuhl aktiv.
Und da bist du auch international aktiv?
Da bin ich auch international aktiv, genau. Ich reise doch viel in der Welt rum und habe da viele Wettkämpfer.
Du reist viel in der Welt rum. Ist das anstrengend im Rollstuhl?
In einer gewissen Hinsicht ja, aber ich bin doch meistens mit Trainerin, Betreuer unterwegs. Und es wird doch an vielen Ecken am Flughafen oder wenn man mit der Bahn fährt, wird schon einiges möglich gemacht, dass man da doch recht barrierefrei reisen kann.
Wie ist so dein Vergleich zu anderen Städten, zu anderen Ländern? Wie steht da Deutschland da in Bezug auf die Barrierefreiheit?
Muss ich sagen, steht Deutschland sehr gut da. Gerade hier in Erfurt ist sehr schön. Wenn man jetzt mal andere Länder wie Russland oder weiß ich nicht, Tschechien, Portugal, da ist es doch, dann da hängen die doch sehr hinterher.
Ich war ja nun bei einigen Winterolympiaden und da gibt es ja danach auch die Paralympics, und das war mir gerade aufgefallen, gerade in Turin zum Beispiel, habe ich mir gedacht, okay, wie soll denn ein Behinderter vielleicht zu den Sportstätten, kommt er vielleicht, aber wie soll er überhaupt in der Stadt vorankommen? Ist das oft ein Problem für Sportler auch, dass ihr sagt, okay, wir gehen zu den Wettkämpfen, aber der Rest bleibt uns doch durch Barrieren irgendwie vorbehalten?
Ich jetzt persönlich habe barrieretechnisch nicht so viele Probleme. Ich bin fit. Ich habe auch keine Probleme, jetzt mal eine Stufe hoch oder runter zu fahren. Das schaffe ich auch alleine. Das ist soweit kein Problem. Und ich denke, wenn man doch immer eine Person dabei hat oder wenn man einfach mal den Mund aufmacht und mal sagt, um Hilfe bitte, dann ist das auch eigentlich kein Problem.
Nun, sitzt du eigentlich von Geburt an im Rollstuhl oder kam das erst?
Nein, ich hatte einen Autounfall, da war ich 5 Jahre alt.
Und wie bist du dann dazu gekommen zu sagen, ich möchte jetzt trotz meiner Behinderung mich auch sportlich aktiv betätigen?
Also ich war schon damals, seit ich im Rollstuhl sitze, immer sehr aktiv gewesen. Ich bin immer sehr viel rumgefahren, habe dann durch meinen Vater habe ich viel Sport gemacht. Wir waren zusammen immer ein bisschen Basketball, so freizeitmäßig ein bisschen Basketball spielen, in einem Verein auch. Und bin dann irgendwie durch ihn auch an diesen Rennrollstuhl geraten. Und das hat einfach mir so viel Kraft gegeben und Spaß gemacht und bin dabei jetzt bei geblieben.
Also gerade bei Basketball muss ich mal ganz ehrlich sagen, also wenn ich Profi-Basketball sehe, das sind alles Menschen, die sind teilweise über 2 Meter groß und so, das ist so dieses Basketball-Klischee. Du sitzt nun, also bist du ja noch ein bisschen kleiner. Wie ist denn das Basketball? Kannst du Basketball nur mit anderen Menschen spielen, die auch im Rollstuhl sitzen, oder kannst du das auch mit Menschen ohne Gehbehinderung spielen?
Es dürfen auch Leute ohne Gehbehinderung dürfen da durchaus auch mitspielen. Die haben dann meistens, wenn sie dann in einem Spiel mitspielen, die haben dann eine höhere Punktzahl. Mhm. Sprich, das wird eingeteilt in Punkte beim Basketball und die bekommen dann eine höhere Punktzahl. Und man darf nur eine gewisse Punktzahl auf dem Spielfeld haben.
Aber Sie müssen sich in einen Rollstuhl setzen?
Sie müssen sich in einen Rollstuhl setzen, ja.
Wie ist denn da die Reaktion von den Menschen?
Geteilt, glaube ich. Ich kenne viele Leute, ich habe selber kenne Leute, die sitzen nicht im Rollstuhl, spielen aber aktiv Basketball. Und habe die auch immer mal wieder gefragt, warum sie denn das überhaupt machen, wie sie zu so einem Sport kommen. Und denen macht das einfach Spaß, einfach sich mal in die Lage von so einem Menschen zu versetzen. Und andererseits gibt es bestimmt auch Leute, die das so vielleicht nicht verstehen können, warum man sowas jetzt macht.
Michael Helbing, das Reha-Sportzentrum in Exleben ist so ein doch schon größeres Projekt auch, wo viele Menschen mit Behinderungen hinkommen können, Sport treiben können, auf verschiedenste Art und Weise. Nun kommen auch Menschen ohne Behinderung und sagen, ich möchte trotzdem. Ist das auch eine Form von Inklusion?
Das auf jeden Fall. Und wir haben bei uns in erster Linie den Rollstuhlsport integriert und als Steckenpferd den Rollstuhlbasketball. Haben da mittlerweile ein Team in der ersten Bundesliga und noch ein zweites Team, was nachrutscht im Wettbewerbsbasketball. Und mussten natürlich feststellen, dass beispielsweise Badmintonspieler, die sonst in der Halle auch Badminton gespielt haben, sich plötzlich auch für den Sport interessieren, weil das wahnsinnig interessant ist und auch sehr gut aussieht. Der Rollstuhl wird da nicht, ich sag mal, als Behindertenfahrzeug benutzt, sondern als Sportgerät. Der Rollstuhl als Sportgerät zwingt einem gewisse Möglichkeiten nur auf. Mit Springen und ganz schnell drehen ist da eben nichts. Aber die Möglichkeiten, die dort verbleiben, sind natürlich ganz andere. Und das beeindruckt natürlich auch die Zuschauer, die dann eigentlich aufgrund eines ganz anderen Erlebnisumfelds dort Sport machen wollen.
Wenn jetzt ein behindertes Kind in eine inklusive, integrativ in eine Schule geht, stößt es also spätestens doch beim Sportunterricht meistens an seine Grenzen oder an die Grenzen des Sportlehrers, der dann oft nicht weiß, ja, was fange ich mit dem Kind jetzt eigentlich an, welche Übungen kann ich mit ihm machen. Sie bieten auch sehr viel für Kinder an.
Das ist richtig und wir bieten auch seitens des Thüringer Behindertensportverbandes Fortbildungen für Lehrer an, die eben in diesen integrierten Schulsystemen, ich sag mal vorsichtig, aufgrund der Klassengröße generell schon grenzwertig belastet sind und wenn sie dann ein Kind dabei haben, was im Rollstuhl sitzt, das sitzt dann gelegentlich doch nur in der Ecke und wird im Sport nicht mitbewegt. Und da haben wir uns natürlich stark gemacht und haben doch auch die Schulen, die das betrifft, zum Teil mit Sportrollstühlen ausgestattet, sodass zumindest in kleineren Wettbewerben doch die Inklusion dort ein Stück weit gelebt werden kann, in den Turnhallen der verschiedenen Schulen. Wobei es nicht, was die Ideen angeht, aber personell immer wieder an die Grenzen stößt.
Wahrscheinlich auch räumlich, weil Turnhallen sind erfahrungsgemäß meistens im Keller.
Ja und nein. Teilweise schon, klar. Wenn kein Lift vorhanden ist, wenn keine Möglichkeit des Betretens/Befahrens überhaupt besteht, dann geht es natürlich nicht. Aber meistens bestehen diese Möglichkeiten doch irgendwo, gerade wenn die Objekte neuer sind. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, wie integriere ich den Sportler, das Kind in den Sportunterricht? Und was gibt es da für Normen, was gibt es da für Werte, was gibt es für Spielformen, wo derjenige auch mitspielen kann? Ganz toll sind immer die Erlebnisse, beispielsweise wenn eine ganze Klasse mit einem Kind, was im Rollstuhl sitzt, ein Erlebnis bei uns hat, also uns in Elxleben besucht und dann plötzlich alle gleich sind, weil dann im Spielsportbereich sich alle mal in den Stuhl setzen müssen und derjenige, der sonst immer nicht die Möglichkeiten hat teilzunehmen, ist plötzlich mit der Nase vorne dran, weil er den Umgang im Rollstuhl natürlich perfekt beherrscht.
Wie sieht deine schulische Laufbahn aus? Wo gehst du zur Schule?
Ich mache momentan eine Ausbildung zum Bürokaufmann und gehe hier in Erfurt in Gispersleben zur Schule.
Ist diese Schule barrierefrei?
Die Schule hat einen Aufzug, ja, und ich komme auch überall, wo ich hin muss, komme ich auch hin, ja.
Und wie reagieren deine Mitschüler so? Also gibt es da noch mehr Schüler auch, die eine Behinderung haben oder bist du da der Einzige?
Es gibt auch noch, ich habe schon andere Rollstuhlfahrer auch gesehen und in meiner Klasse jetzt bin ich aber der Einzigste.
Nun habe ich gehört, es gibt auch eine Rugby-Mannschaft.
Richtig. Seit mit langen Bemühungen ist es jetzt gelungen, dass die sich einmal wöchentlich in Elxleben treffen und ihren Sport treiben. Ja, Rollstuhl-Rugby, eine etwas andere Form als Rollstuhl-Basketball, den man da in dem Zusammenhang eher als filigran bezeichnen kann, während es im Rollstuhl-Rugby etwas gröber zugeht. Dort können aber auch andere Behinderungen mitspielen. Beispielsweise mit Spastik ist es durchaus auch möglich, Rollstuhl-Basketball mitzuspielen, während Rollstuhl-Rugby mitzuspielen, während im Rollstuhl-Basketball doch die Motorik ganz gut ausgeprägt sein muss.
Was ist beim Rollstuhl-Rugby ein Foul? Stöckchen in die Speichen halten?
Sorry, das Foul im Rollstuhl-Rugby weiß ich nicht. Rollstuhl-Basketball weiß ich, was ein Foul ist. Dort geht es generell darum, wenn das Rad, wenn der Spieler mit seinem Rollstuhl etwas weiter vorne ist und dann kann er gefoult werden von einem anderen. Also faulen kann nur derjenige, der etwas weiter dahinter ist. Aber Regeln im Rollstuhl-Rugby entziehen sich noch so ein bisschen meiner Kenntnis. Dafür ist der Sport bei uns zu jung.
Das ist jetzt wirklich mal interessant für mich, also beim Basketball, wenn man mal vom Profi-Basketball mal absieht, was dort alles passiert, ist ja eigentlich ein Spiel ohne Körperkontakt, wo Körperkontakt ja schon faul ist. Wie ist denn das im Rollstuhl? Darf man mit den Rädern zusammenstoßen?
Man darf zusammenstoßen, ja, aber es kommt immer darauf an, wie und wo. Man darf nicht frontal aufeinander zufahren oder... Ja, Michael, du kennst ja die Regeln wahrscheinlich auch ein bisschen. Ich bin jetzt auch noch nicht so lange im Basketball aktiv.
Also mein erster Gedanke, als ich ein Training gesehen habe im Rollstuhl Basketball, dachte ich, das sind Materialtests. Aber es stellte sich später heraus, dass es einfach dort Kontakt gibt, Kontakt der Rollstühle aneinander. An sich ist das eine sehr faszinierende Sportart. Wenn ich beispielsweise betrachte, wer da alles mitspielt, wenn ich unser Team angucke, da ist auch ein Russe dabei, Alexander oder Sascha. Der ist 2 Meter groß in der Tat, war das Nachwuchstalent im Fußgängerbasketball in Russland und hat eben aufgrund der Trainingsmethoden einen so irreparablen Knieschaden gekriegt, dass für ihn die sportliche Laufbahn absolut beendet war. Und jetzt verfolgt er einen Sport, von dem er hier in Deutschland leben kann und es ist für ihn die zweite Chance und die Chance überhaupt, sich dort in den Bereichen zu integrieren. Und so gesehen ist das eine ganz wertvolle Sache, egal ob man jetzt querschnittsgelähmt ist oder einfach nur aus anderen Gründen seinen Sport nicht ausführen kann.
Das ist jetzt sehr interessant, du hast gesagt, von dem er in Deutschland leben kann. Wir hatten vorhin kurz die Olympiade und die Paralympics und so. Und es ist ja so, dass in viele Sportarten, gerade im Basketball, wird ein Haufen Geld reingesteckt, international. Also wenn ich da nur allein die NBA sehe, wer sich dort alles beteiligt, was dort an Millionen, vielleicht Milliarden laufen. Wie ist denn das im Behindertensport? Wird das denn auch wirklich bezahlt? Kann man davon wirklich leben? Kann man professionell davon leben?
Es ist wie in jedem anderen Sport auch. Es kommt darauf an, wie gut man ist, aber es gibt in Deutschland in der ersten Bundesliga Spitzenteams, die haben bei 12, 13 Spielern einen Haushalt, der jenseits der 500.000 liegt pro Saison. Und da werden die Spieler, dann bekommen die auch Gehälter dort, von denen die leben können. Meistens werden ja die Lebensumstände auch gleich mitgeebnet, dass man sagt, da gibt es eine Wohnung dazu, da gibt es irgendwo ein Auto und Verpflegung, solange sie in dem Hochleistungsbereich tätig sind, auf jeden Fall.
Sie haben auch ein Fußballfeld für den Blindenfußball in Exleben. Wie wird das so nachgefragt?
Wenig. Fußballfeld, es ist wie mit dem Basketballcourt, da steht jetzt nicht drauf, nur für Rollstuhl. Es ist ein Soccercourt, in dem auch Blinde gut zurechtkommen, das haben wir bei der Eröffnung gesehen. Aber zum regelmäßigen Spielbetrieb ist es da nicht gekommen. Was wir machen über den Thüringer Behindertensportverband, sind regelmäßig Turniere der Schulen im Bereich Lernbehinderung, geistige Behinderung. Treffen sich die Leute dort und spielen den Thüringen-Pokal zum Beispiel aus.
Wie sieht ein Behinderten-Soccer-Court aus? Können die Linien mit mir sprechen?
Nee, den gibt es eigentlich nicht, deswegen habe ich das gesagt. Ähnlich wie im Rollstuhl-Basketball ist es genauso. Aber auch im blinden Fußball ist es ja so, dass die Linien nicht sprechen, sondern dass der Ball eine Rassel hat und jeder Spieler hat draußen eine Kontaktperson, die ihn gewisserweise lenkt und über die Stimme ein bisschen mitdirigiert. Und die räumliche Vorstellung gibt es dann in der Tat her, dass die Leute sich sehr gut orientieren können. Auch ohne, dass die Linien Geräusche machen.
Beim Biathlon hat das Ziel ja einen Ton. Ist das beim Tor auch?
Nein, das müssen die Leute sich kognitiv einprägen, wie der Platz beschaffen ist. Und aufgrund ihrer Kontaktperson werden sie, also ordnen sie das richtig ein. Und das Tor selber macht auch da keine Geräusche.
Das stelle ich mir auch ein bisschen chaotisch vor, wenn dann jeder Spieler noch jemanden hat, der ihm zuruft, wo er lang laufen soll.
Prinzipiell ist es dabei leise und das Zurufen artet ja nicht in einem Dauerton aus. Da wird also gelegentlich was reingerufen und auch die Spieler untereinander müssen kommunizieren. Ansonsten wäre ja eine Kollision sozusagen vorherprogrammiert. Die rufen also, ich glaube, es ist Spanisch, Heu, rufen die immer, wenn die in der Nähe des Balls sind, was dann so viel heißt wie Achtung, hier bin ich. Und dementsprechend werden dort Kollisionen darüber vermieden.
Und es hat ja den Vorteil, du hast immer Zuschauer. Also bei 22 Spielern, sagen wir mal, die Auswechselspieler noch dabei, hast du auf jeden Fall 30 bis 40 Leute immer am Platz stehen.
So viele sind das, glaube ich, nicht. Also im Blindenfußball, das reduziert sich, glaube ich, auf 5 Spieler oder so.
Wie bist denn du überhaupt dazu gekommen, dich im Behindertensport so einzusetzen?
Studiert habe ich Sportwissenschaft für Prävention und Rehabilitation und habe dann eine ganze Weile im Bereich Rehabilitationssport gearbeitet, behindert von Behinderung bedroht, mit unserem Sportverein Reha Sport Bildung e.V., der jetzt im 10. Jahr ist. Und wir haben halt gemerkt, oder beziehungsweise der Rehabilitationssport ist an den Behindertensport angebunden. Und wir haben gemerkt, dass über Behindertensport in Thüringen auch viel geredet wird, aber die praktischen Häufigkeiten sind nicht in der Anzahl gewesen, wie wir das gerne gehabt hätten und haben dann versucht, das auch ein Stück weit zu verändern. Man kann nicht mit einem Schlag immer alles verändern, aber wir haben da durchaus in den letzten Jahren auch positive Tendenzen entwickelt, bis hin zu, dass wir das einzige Bundesland sind, wo zwei Bundesligamannschaften im Rollstuhlbasketball zum Beispiel spielen. Also dort ist es sehr gut gelungen, dass die Entwicklung im sportlichen, auch im leistungssportlichen Bereich positiv zu beeinflussen.
Ich hatte ja vorhin ganz kurz mal angesprochen, Turin zum Beispiel war es absolut keine Barrierefreiheit oder so. In Kanada habe ich es gesehen, da war es perfekt eigentlich, in Vancouver barrierefrei. Mir fällt das öfter mal auf an mir, wenn ich irgendwo anders bin, dadurch, dass wir uns mit dem Thema schon seit einigen Jahren beschäftigen, dass mich dann sowas stört oder dass mich sowas interessiert, dass mir sowas auffällt. Und manchmal denke ich, mein Gott, bist du jetzt bekloppt geworden oder so, lass das doch mal beiseite. Du arbeitest nun mit Leuten im Rollstuhl und sowas zusammen, ist das, kannst du das noch trennen oder stört dich das auch, selbst wenn du jetzt eine Stufe hochhüpfen könntest oder irgendwas, stört dich dann diese Stufe eigentlich im normalen Leben?
Also im normalen Leben stört es mich nicht, wobei die Sichtweisen da auch ganz unterschiedlich sind. Also ganz prägend war so eine Rollstuhl-Basketball-Teilnahme in Russland, in Kasan. Da wurde man hier vom Fraport aus mit so einer Art Buscontainer auf Augenhöhe mit der Einstiegsluke des Flugzeugs gebracht. Und das war alles für meine Begriffe sehr niveauvoll und auch gut zu realisieren. Und nachts um 3 gelandet in Kasan waren da 2 stämmige, ich nenne sie mal Flughafenmitarbeiter, junge Männer. Die haben den Rollstuhlfahrer ungefragt unter die Arme gegriffen und haben die dann eine Treppe runter geschliffen. Da war einfach ein anderer Bezug dazu. Aber funktioniert hat es auch, wobei wir eben, da kann ich Corsa nur beipflichten, in Deutschland in einem Land leben, wo die Inklusion schon recht gut gelebt wird.
Corsa, was ist dein nächster internationaler Wettbewerb?
Ich komme jetzt gerade erst wieder frisch aus England, war da in London bei einer Bahneröffnung für die Paralympics. Und nächste Woche geht es dann direkt weiter für mich in die Schweiz. Und werde auch nochmal nach England und in andere Länder fliegen.
Wir wünschen dir dabei auch viel Erfolg.
Dankeschön.
Wenn man im Reha-Sportzentrum in Exleben trainieren möchte, sich das mal anschauen möchte, ist selbst nicht so mobil. Wie komme ich da hin?
Die Buslinie 111 und 112. Fahren raus. Jetzt weiß ich nicht, inwiefern die Busse, die Überlandbusse hier als rollstuhlgerecht, behindertengerecht eingestuft wurden. Ansonsten besteht jetzt keine spezielle Transporteinrichtung. Wenn es von unserer Seite her geregelt werden kann, und da haben wir auch Möglichkeiten, kann jemand auch mal abgeholt werden. So machen wir das beispielsweise mit den Rolli-Kids, die sich regelmäßig treffen, um Rollstuhlsport dort zu betreiben. Die holen wir mit ab. Das ist natürlich auch immer mit einem riesen Zeitaufwand verbunden. Und ja, die Fahrdienste, die schaffen das beispielsweise von der Werkstatt oder von der Schule nach Hause zu fahren. Aber wenn wir die Kinder an der Werkstatt oder Schule abholen, dann sind die Fahrdienste nicht mehr bereit, die von Elksleben dann nach Hause zu fahren. Das heißt, es kommen auch immer 2 Fahrten auf uns zu. Also diesbezüglich wäre es schon toll, wenn Abhilfe geschaffen werden würde.
Wir sitzen hier im Café B in der Johannesstraße, eine Live-Sondersendung. Ihr könnt gerne vorbeikommen. Es gibt hier Kaffee, Kuchen, Getränke. Die Tische sind schon relativ besetzt. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Michael Helbing und bei Corsan Vogel für das Gespräch und machen jetzt erstmal weiter mit einer kleinen Musik.